die Sterne am Nachthimmel in ihren verschiedenen Konstellationen, der Mond mit seinen unterschiedlichen Gezeiten, all diese Himmelslichter, das war für fast alle Völker von besonderem Interesse. Egal, wo man sucht und archäologische Funde, überall gab es eine besondere Faszination, was es mit diesen Sternen auf sich zu tun hat. Und viele Völker, sie versuchten auch anhand der Sterne Erkenntnisse für das Leben hier und jetzt zu finden. Viele dachten, vielleicht bilden die Sterne die Götterwelt ab. Und als die Griechen mit ihren mathematischen Künsten die Himmelslichter und ihre Bewegungen berechneten, da fielen ihnen 5 Lichter auf, die waren heller als die anderen Sterne. Und vor allem bewegten die sich ganz anders als all die anderen Sterne in ihren Konstellationen. Die waren nicht gleichbleibend und verschoben sich genauso wie die anderen Sterne, sondern die irrten irgendwie so am Himmel umher. Und darum nannten sie diese Lichter Planetes, das heißt Herumirrende. Sie streiften scheinbar orientierungslos am Nachthimmel, ohne irgendeinen Plan, ohne irgendeinen Sinn, ohne irgendein Ziel. Unser Wort Planeten kommt natürlich daher. Und mit der Zeit fanden sie aber heraus, dass sie sich mit den herumirrenden Planeten geirrt haben. Denn die Bewegungen, die sind doch gar nicht so willkürlich, wie es erst schien, sondern sie folgten irgendeiner geheimnisvollen Bahn. Irgendwie bewegten sich doch zielgerichtet. Aber was für eine Bahn, das war durchaus schwierig. Nun, sie gingen davon aus, dass die Erde der Mittelpunkt ist und all die Sterne sich um die Erde bewegen. Und mit diesem Planeten war es besonders schwierig, das zu berechnen, weil dann haben sie lauter zusätzliche Kreisbewegungen auf dieser Umlaufbahn dazugefügt, damit es irgendwie dann letztendlich die Rechnung aufgeht. Und sie haben es sogar geschafft, relativ gut vorauszusagen, wo, wann sich die Planeten wo befinden. Aber es war geirrt. Es dauerte noch viele Jahrhunderte, bis Kopernikus anfing zu berechnen, ob sich nicht die Planeten einschließlich der Erde um die Sonne drehen und nicht alles um die Erde. Nun, man sagt, Irren ist menschlich. Und vielen Erkenntnissen gehen Irrtümer und Fehlversuche voraus. Aber es gibt Irrtümer, die sind viel gravierender als irgendwelche astronomischen Fragen und Berechnungen. Es gibt Irrtümer, die schaden weniger unserem Verstand, sondern unserer Seele und dem Sinn unseres Lebens. In unserer Betrachtung des Jakobusbriefes finden wir in der ersten Hälfte des ersten Kapitels dieses vorrangige Thema der Versuchung. Und in unserem heutigen Predigtext warnt Jakobus vor der Gefahr, dass gerade in Zeiten der Versuchung, da wo es dunkel ist um uns her, dass wir gerade da, wo wir uns am meisten nach Orientierung sehnen, dass wir da anfällig sind für Irrtümer, dass wir sozusagen Irrlichtern folgen und damit einen verkehrten Weg einschlagen, etwas falsch berechnen. Schlag doch mit mir auf den Jakobusbrief, Kapitel 1, und hier lesen wir die Verse 16 bis 18. Jakobusbrief, Kapitel 1, Abvers 16. Hier schreibt der Bruder des Herrn Jesus: Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Irret euch nicht, ruft Jakobus der Gemeinde zu. Er warnt vor dem Irrtum in der Versuchung. Und wir wollen uns die 3 Verse anhand von 3 Punkten anschauen. Zunächst die Anfälligkeit für Irrtum. irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jakobus gibt den Gemeinden eine sehr ernste Warnung mit. In den Versen zuvor warnte er schon eindringlich vor der Sünde und diese bösen und falschen Rechtfertigung, die vielleicht der eine oder andere vorbrachte, wenn er gesündigt hat, und sagte, die Versuchung kam von Gott. Das entschuldigt mein Verhalten. Das entschuldigt meine Sünde. Gott hat das einfach so mir vor die Augen gestellt. Aber die Sünde ist nicht die einzige Gefahr in Zeiten der Versuchung, in Zeiten von Not und Schwierigkeit, sondern mit der Sünde geht auch häufig der Irrtum einher. Das bedeutet ein falsches Denken, verkehrte Schlussfolgerungen, fehlerhafte Ansichten und Meinungen. Wir haben das alle schon erlebt, du hast das schon erlebt. Du planst etwas und es geht schief. Du sammelst etwas und du verlierst es. Du baust etwas auf und es wird wieder zerstört. Und du bist gestresst und frustriert und du verdächtigst deinen Kollegen oder die Nachbarin oder sogar deine Freunde. Du gerätst in Wut und Ärger, nur um hinterher festzustellen, oh, du hast dich geirrt. Du hast dich geirrt. Deine Verdächtigung war falsch. Es war vielleicht dein eigener Fehler oder eine Verkettung von Ereignissen ohne irgendwie eine konkrete böse Absicht oder Verfehlung. Aber da, wo unsere Hoffnungen zerplatzen, wo Schmerz und Frust und wo Traurigkeit und Verlust gespürt werden, da sind wir sehr, sehr anfällig für Irrtum. Wir sind sehr anfällig für Irrtum, da, wo unser Leben nicht so läuft, wie wir es uns wünschen. Aus unserem Blickwinkel berechnen wir nämlich alles, bis es eine Erklärung für uns gibt, die für uns Sinn macht. Das Einzige, was deinen Schmerz zu lindern scheint, ist der Gedanke, dass du irgendwie den Schuldigen ausfindig machst. Dass du irgendwie den Zusammenhang davon begreifst und erkennst, okay, der ist schuld und ich bin im Recht. So blöd die Situation auch ist, aber immerhin habe ich den Überblick. Immerhin weiß ich, warum es so gelaufen ist. Aber der Prophet Jeremia, er schreibt im 17. Kapitel, unsere Herzen sind betrügerisch und krank. Und da, wo es um uns herum immer dunkler wird, immer kälter wird, so wie in der Nacht, wo die fröhlichen Farben sich immer mehr zu irgendwelchen Grautönen wandeln, da sind wir sehr geneigt, den Gefühlen unseres Herzens, den eigenen Überlegungen und Deutungen zu folgen. Und das ist oft genauso willkürlich wie die selbsternannten Sternendeuter, die mit allen möglichen Berechnungen die Planeten berechneten, wie sie doch irgendwie um die Erde kreisen können. Und diese Gefahr sieht Jakobus in den frühen Gemeinden. Den Gläubigen, den er schreibt, er sieht diese Gefahr, dass sie sich irren. Ja, sie litten unter Armut, wir haben es schon betrachtet, unter schwierigen Lebensumständen. Sie litten unter Verachtung in der Gesellschaft. Und so manchen Lasten, die das Leben einfach mühsam machten, die zu Enttäuschungen führen, die Träume platzen lassen. Irret euch nicht, warnt Jakobus nun, irret euch nicht. Das, was aus eurer Perspektive, aus eurer Warte vielleicht Sinn macht, ist nicht unbedingt die richtige Sicht und Erklärung. Oder vielleicht schaut ihr auf euer Leben und denkt, es ist alles nur umherirrend. Es macht alles keinen Sinn. Es ist völlig willkürlich. Und auch das ist nicht richtig. Irret euch nicht. Irret euch nicht. In Zeiten der Versuchung, der Prüfung, der Bedrängnis, der Herausforderung, seid umso mehr wachsam. Nicht nur was um euch herum geschieht. Seid wachsam, was in eurem Herzen geschieht. Seid wachsam, was in eurem Denken geschieht. Hier ist die Zeit, wo sich Irrtümer sehr schnell vermehren und verbreiten. Hier lassen wir uns täuschen. Hier streifen wir ab in eine verkehrte Richtung. Hier folgen wir falschen Lichtern, falschen Berechnungen. Irret euch nicht. Und dieses Wort irren, es hat den gleichen Ursprung wie Planetes, die Herumirrenden. Jakobus warnt also, bleibt fest, verirrt euch nicht, bleibt auf der richtigen Bahn, werdet nicht orientierungslos, hin und her getrieben durch eure Gefühle und durch eure Meinungen. Dass Leute auf euch schauen und sagen, oh, das sind ja Herumirrende. Aber er sagt es in liebevoller Absicht. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Wisst ihr, auch eine Warnung und so manche Kritik kann ganz falsch verstanden werden. Ich soll mich nicht irren? Was denkt ihr eigentlich, wer er ist? Hält er mich etwa für blöde? Dass er einfach so neunmal klug daherredet und sagt, ich soll mich nicht täuschen? Jakobus macht deutlich, ich warne euch, aber ich denke darum nicht schlecht oder gering über euch. Ich warne euch, und weil ich euch von ganzem Herzen beistehen will und helfen will. Und darum betont er so ausdrücklich, meine geliebten Brüder, ich bin ganz mit euch verbunden. Ich liebe euch aufrichtig. Ihr seid meine Brüder, nicht nur, weil wir zu einem Volk gehören, sondern weil wir auch Brüder im Glauben sind an den Herrn Jesus. Wir sind Kinder Gottes. Aber ich wünsche mir und ich möchte euch helfen. Irret euch nicht. Gerade weil die Leser geliebte Brüder sind, warnt Jakobus sie vor Irrtum. Er will sie schützen. Und es ist sogar sehr vorbildlich, dass sogar Jakobus, der in diesem Brief so noch so manche harte Worte und Mahnungen gibt, er leitet fast jeden neuen Abschnitt ein mit der Anrede Brüder, Brüder. Und manchmal sogar, wie hier, meine geliebten Brüder. Er möchte es trotz aller klarer Warnung und wichtiger Lehre nicht missen lassen an Herzlichkeit und Verbundenheit. Zeiten der Not, Zeiten der Versuchung, der Schwierigkeiten, das sind Zeiten, in denen wir sehr anfällig sind zum Irrtum. Und davor warnt Jakobus. Falsch über die Situation, aber auch falsch über andere Menschen. Oder falsch über Gott und uns selbst zu denken, ist die große Gefahr. Und da ist es wertvoll und nützlich, diese liebevolle, aber auch ernste Warnung von Jakobus zu hören. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Und zweitens, die Abwehr von Irrtum. In Vers 17 lesen wir, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Jakobus, er hat schon in diesem ersten Kapitel einige Hilfen in Zeiten der Versuchung beschrieben, in den ersten Versen seines Briefes. Aber all diese Hilfen, die Jakobus beschrieben hat, sie haben alle damit zu tun, dass wir den wahren Gott erkennen müssen. Es sind nicht einfach nur irgendwelche praktischen Lebenstipps, Lifehacks, sondern es geht darum, dass wir Gott kennen müssen, um in Zeiten der Versuchung nicht die Orientierung zu verlieren. Und umgekehrt, die größte Gefahr der Versuchung ist nicht allein, dass unsere Lüste uns zur Sünde führen, sondern dass wir anfangen, Gott zu misstrauen. Dass Gott uns immer fremder wird und wir so immer mehr abirren und uns in Finsternis verlieren. Die größte Gefahr der Sünde ist, dass sie uns von Gott trennt. Und mit Sünde geht Irrtum einher, dass wir Gott falsch sehen. Falsch verstehen, ihm misstrauen, entfremdet werden von unserem Schöpfer. Das Allerwichtigste in deinem Leben und auch besonders in Zeiten der Not und der Traurigkeit ist, irre dich nicht, sondern erkenne den wahren und lebendigen Gott. Das muss unser Hauptfokus sein in Zeiten der Not. Wo ist Gott hier? Oh, wie kann ich Gott erkennen in dieser Zeit? Als Eva im Garten Eden verführt wurde, da brachte die Schlange sie zuerst dazu, die Güte Gottes anzuzweifeln. Der Teufel, er verführte sie, falsch zu denken. Gott meint es gar nicht gut mit dir. Er gibt dir nicht das Gute, das du brauchst. Er enthält dir das Beste vor. Darum geht es dir so schlecht. Gott sagt zwar, er sei gut, aber schau doch mal dein Leben an. Schau doch mal, wie viele unerfüllte Wünsche du hast. Wie kannst du denn da glauben, dass Gott gut ist? Das ist der Irrtum, vor dem Jakobus warnt. Das ist der Irrtum. Du verlierst deinen Job? Du wirst von anderen Leuten betrogen? Du wirst krank? Und es gibt keine Medizin, die dich sofort wieder aufrichten kann? Du wirst beschämt? Du verlierst das, was dir so viel Freude bereitet oder wofür du so hart gearbeitet hast? Und die einzige Weise, wie all diese Gedanken, die sich um dich drehen, wie all diese Elemente deines Lebens, was sich so um dich kreist, wie es nur irgendwie für dich Sinn macht, ist, Gott ist nicht gut. Er ist nicht gütig. Er liebt mich nicht. All das, was so orientierungslos, was so umherirrend in deinem Kosmos sich bewegt, die einzige Erklärung, die du hast, ist, das ist Willkür. Da ist keine Ordnung drin. Das sind alles Planetes, herumirrende. Gott hat es nicht gut gemeint mit dir. Doch Jakobus sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk, es kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Das bedeutet, Gott ist ein gütig gebender Gott. Weißt du das eigentlich? Weißt du, dass das nicht nur in der Bibel steht, sondern dass es eine Realität ist, auch in deinem Leben? Dass es heute wahr ist, auch für dich? Alles, was von Gott kommt, ist gut und vollkommen. Gott gibt nichts Böses, er gibt nichts Schlechtes. Gott ist nicht schadenfroh, er ist nicht willkürlich. Und mehr noch, Jakobus erklärt es andersherum. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Es kommt von oben als aus der guten Hand Gottes. Es gibt nichts Gutes in dieser Welt, was nicht von Gott gegeben ist. Alle Wahrheit und Tugend, jede reine Freude und Schönheit, Lebensmittel, Fähigkeiten, alle echte Liebe und Fürsorge, Kreativität und Farben, die Schönheit der Natur, die Weisheit, die überall zu erforschen ist, alles, was gut und nützlich ist, das hat Gott geschenkt. Alles Gute, was du nur irgendwie in deinem Leben erfahren hast und tagtäglich dir begegnet, ob du es wahrnimmst oder nicht, alles, was gut ist, es kommt von Gott. Es ist nicht dein Verdienst, es ist nicht deine Kraft, es ist nicht dein Verstand, der Gutes hervorgebracht hat. Es kommt von Gott. Denn wenn du etwas Gutes empfangen oder Gutes getan hast, dann wegen der Güte Gottes in deinem Leben. Und darum weist alles Gute darauf hin, dass Gott gut und gütig ist. Gott ist gut und gütig in allem, was er tut. Sogar in den Zeiten, wo es scheint, als hätte er uns vergessen. Als hätte er sich gegen uns gestellt. In den Zeiten, wo du denkst, Gott ist dein Feind geworden, weil alles den Bach runterläuft, weil nichts so klappt, wie du es dir wünschst. Aber wenn du an Gott glaubst, dann ist das ein Irrtum. Jakobus sagt, irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Wenn du an Gott glaubst, wenn du mit ihm verbunden bist, dann ist er nicht dein Feind. Dann hat er dich nicht vergessen. Dann ist er nicht schlecht oder böse zu dir. Erkenne den wahren Gott. Selbst in der dunkelsten Stunde gibt er dir reichlich Gutes. Und wenn du ihn kennst, dann gebraucht er sogar das Schwere in deinem Leben, um dir Gutes zu tun und es zum Guten zu gebrauchen. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Wie viel mehr? Wenn schon das Gute, was Eltern ihren Kindern geben können, nur von Gott kommt, dass sie es nur tun können, weil Gott es gibt. Wie viel mehr Gott selbst, wenn wir ihn bitten. Alles Gute, selbst das Gute der Mutterliebe oder der Versorgung eines Vaters, es erinnert an Gott. Er ist der vollkommene Vater. Alles Gute kommt von ihm. Nun, Kinder verstehen das nicht immer, oder? Dass ihre Eltern es gut mit ihnen meinen, wenn sie warmes Mittagessen statt Süßigkeiten bekommen oder verlangen, die Zähne zu putzen, statt Fanta ans Bett zu servieren. Aber alles, was Gott gibt, ist gut. Und alles, was Gott gibt, gibt er gütig, mit guter Absicht. Er gibt Weisheit denen, die ihn bitten. Er lässt es regnen und auch die Sonne scheinen zum Guten. Er schenkt den Heiligen Geist denen, die ihn bitten. Die gute Gabe. Ja, er hat seinen eingeborenen Sohn gegeben, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir haben einen Gott, der gut ist und gütig gibt. Im Psalm 119, Vers 67, da heißt es, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich dein Wort. Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Ordnungen. Und das ist nicht nur manchmal so, wenn man Gott zur richtigen Zeit antrifft, wenn Gott mal gerade einen guten Tag hat. Nein, der wahre Gott ist beständig treu in seiner Güte. Hier steht von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Wenn du in der Nacht nach oben schaust zum Himmel, dann siehst du den Mond. Mal ist er voll und rund und leuchtet hell und kräftig. Und mal ist er nur eine ganz schmale Sichel. Oder manchmal gar nicht zu sehen. In der Nacht leuchten die Sterne und die Planeten sind mal zu sehen. Die Venus, die leuchtet. Und dann ist sie wieder fort. Mal sieht man kaum ein Licht am Himmel. Durch die Bewegungen und unterschiedlichen Positionen sind manche Gestirne im Finstern, sind mit unseren Augen nicht zu sehen. Das Licht der Sonne erreicht sie nicht, weil sie im Schatten stehen durch den Wechsel ihrer Stellung, weil sie sich beständig verändern, weil sie sich immer bewegen. Je nachdem, wann man hinschaut, sind sie manchmal im Schatten. Verborgen. Manchmal leuchten sie nicht, manchmal reflektieren sie nicht das Licht der Sonne. Und selbst die Sonne ist manchmal im Schatten. Die Sonnenfinsternis, wenn sich der Mond davor schiebt. Aber wisst ihr, was Jakobus hier sagt? Gott ist kein Planet. Er ist auch kein Stern. Die Griechen, sie gaben den Planeten Götternamen. Und mit dem Mond und der Sonne wurden sie den 7 Wochentagen zugeordnet. Im Deutschen wurden sie durch entsprechende germanische Gottheiten ausgetauscht. Aber Jakobus macht deutlich, Gott ist kein Planet. Er ist kein Himmelslicht, er ist der Vater aller Lichter. Er hat alles geschaffen und er sorgt sich wie ein Vater um seine Schöpfung. Alle Lichter bewegen sich nach seinem weisen Ratschluss. Er lässt das Licht sich bewegen. Und auch wenn wir es nicht immer verstehen, nicht immer richtig berechnen können aus unserer Warte heraus, Gott kann es. Gott hat völlige Kontrolle. In dem Psalm heißt es, Gott erzählt die Zahl der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Ja, in dieser Welt ist alles in Bewegung. Es gibt deswegen auch überall Schattenseiten. Wechsel, Unbeständigkeit. Hier hat alles, verändert sich alles. All das, was du, woran du dich erfreust in diesem Leben, es kommen Tage, da wird es überschattet von Traurigkeit, von Verlust, von Not. Und überall, worauf wir unsere Hoffnung setzten in dieser Welt, es verändert sich. Aber Gott ist nicht so. Er ist der Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Aber er bewegt sich nicht. Er verändert sich nicht. Er ist der Fixpunkt, die Konstante. Er ist treu und zuverlässig. Und wenn auch alles in Bewegung gerät und alles in Schwanken gerät in deinem Leben, hier ist einer, der feststeht. Der lebendige Gott. Er ist das Licht, das vollkommen rein leuchtet und bei ihm gibt es keine Schattenseite. Doch die Frage ist, kennst du diesen wahren Gott? Kennst du ihn? Es ist nicht so sehr die Frage, hilft er dir aus all deinen Nöten? Die wichtigere Frage ist, kennst du diesen Gott? Das, was wir brauchen in Zeiten der Versuchung, ist kein geozentrisches Weltbild, auch kein heliozentrisches Weltbild, sondern ein theozentrisches Weltbild. Nicht die Erde und auch nicht die Sonne, sondern Gott ist das Zentrum des ganzen Universums und alles Lebens. Nun geht es Jakobus nicht nur darum zu sagen, Gott ist gut und treu, das ist einfach so, merkt ihr das, fertig aus. Nein, es ist eine Einladung und eine Aufforderung. Lerne Gott kennen. Lerne ihn persönlich kennen. Denn es lohnt sich. Dieses Buch hat Gott eingegeben, damit wir ihn kennenlernen können. Damit wir lernen können zu beten. Damit wir lernen können, wer er ist und was er tut. Er offenbart sich selbst. Er stellt sich in diesem Buch vor. Lies darin. Lerne Gott kennen. Lerne verstehen, wie sich alles um ihn dreht. Und auch inmitten von Not und Schwierigkeiten, lerne deine Situation zu betrachten. Nicht indem sich alles um dich dreht, sondern im Blick auf Gott. In allem, was du gerade durchmachst und fühlst, lerne zu betrachten, in was für einem Verhältnis steht es zu Gott. Wir sind sehr geübt darin, dass sich alles um uns herum dreht. Dass wir alles beurteilen nach unserer Perspektive, nach dem, was uns betrifft, wie wir fühlen. Aber das führt uns in die Irre. Im Psalm 43 gibt uns der Psalmist ein sehr schönes Beispiel. Er fühlt sich zunächst ganz verlassen von Gott. Er ist hoffnungslos, er ist bedrückt, alles läuft schief. Und er sagt, warum muss ich denn so bedrückt einhergehen? Warum hast du mich verlassen, Gott? Aber dann betet er um Klarheit und Verständnis. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Dann schließt er mit einem wunderbaren Aufruf an sich selbst. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Plötzlich hat er verstanden, das, was mir hilft, ist zu verstehen, wer Gott ist. Er ist das Heil meines Angesichts. Er ist mein Gott. Er ist meine Jubelfreude. Und egal, wie ich mich fühle gerade, wenn Gott mir Licht gibt, wenn Gott seine Wahrheit sendet, die mich führt, und nicht mein eigenes Herz, nicht meine Gedanken, nicht meine finstere Perspektive, oh, dann werde ich zu dieser Festigkeit gelangen. Bekenne den gütig gebenden Gott, den Gott, den du kennst, deinen Gott. Als die Jünger den auferstandenen Jesus am See Genezareth begegneten, in Johannes 21, da sah er anders aus, als sie es gewohnt waren. Aber sie mussten nicht fragen, wer bist du? Sondern Johannes sagt, sie wussten, es ist der Herr. Sie wussten, es ist der Herr. Es sah alles anders aus. Es war irgendwie befremdlich. Aber sie wussten, es ist der Herr. Warum? Weil sie den Herrn kannten. Weil sie 3 Jahre lang tagtäglich mit Jesus gewandelt sind, auf ihn gehört haben, von ihm gelernt haben. Deswegen wussten sie, es ist der Herr. Kennst du den wahren Gott? Lebst du mit dem wahren Gott? Den Gott, der gütig ist und der Gutes gibt. Den Gott, der treu ist und über alles souverän regiert. Der alles, selbst in deinem Leben, kontrolliert. Gott wirklich kennen, das ist die beste Abwehr von Irrtum. Das ist das, was wir brauchen, auch in dieser Zeit. Und alles, was uns von Gott wegzieht, was unsere Aufmerksamkeit oder Hoffnung auf die kleinen, unbeständigen Lichter dieser Welt lenkt, anstatt bei dem bleibenden und guten Gott, da stehen wir in Gefahr, gründlich zu irren. Bitte Gott um Licht und Wahrheit. Bitte Gott um Weisheit und Erkenntnis. Bitte Gott um seinen guten Geist, den er verheißen hat denen, die ihn bitten. Damit auch er in uns Kraft wirkt zum Ausharren und zum Hoffen, dass wir nicht hin und her getrieben werden, sondern feststehen können auf dem Weg des Herrn. Und zwar in der Kraft und in der Weisung von Gott, der gut und beständig ist. Gott zu kennen, wehrt den Irrtum ab. Aber der Herr schenkt uns darin noch mehr. Drittens, der Ausweg aus Irrtum. Wie lernen wir denn Gott wirklich kennen? Wie lernen wir denn, unser ganzes Leben in der richtigen Perspektive zu sehen, sodass es sich um Gott dreht und nicht um uns selbst? Jakobus schreibt in Vers 18, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Wir müssen gerade in Versuchungen, in unbequemen und schweren Lebensphasen verstehen, dass das Leben mit Gott ein höheres Ziel hat. Dass Gott uns geschaffen hat mit einer Absicht. Es ist nicht nur alles gut, was Gott selbst in dieser gefallenen Welt voller Sünde und Bosheit wirkt, sondern er hat auch ein Ziel, wohin er führt. Ein Ziel, wo nichts als allein Gutes vorhanden ist. Er führt zu einer Zeit, zu einem Ort, zu einem Zustand, wo die Gläubigen nur noch Gutes erfahren sollen. Das Reich der Herrlichkeit, das Himmelreich. Gott kennen heißt, das ewige Leben anzufangen. Gott kennen heißt, hier beginnt etwas, was vollendet wird in der Herrlichkeit. Und darum ist es nützlich, diese besondere und außerordentliche Gabe Gottes höher zu schätzen als alle zeitlichen Hilfen, als alle zeitlichen Entlastungen, als alle momentanen Freuden. Nach seinem Willen hat er, Gott, uns geboren. Damit ist die Wiedergeburt gemeint. Ein Mensch bekommt ein neues Leben, wenn er erkennt, dass seine eigenen Begierden nur zur Sünde führen und der Tod die rechtmäßige Bestrafung von Gott ist, dass wir alle die Hölle verdienen. Obwohl unser verkehrter Wille aber nur Sünde und Tod gebiert, hat Gott einen guten Willen. Unser Wille ist verdorben, aber Gott hat einen guten Willen. Er hat in seiner souveränen Wahl Menschen zum Heil und zum ewigen Leben bestimmt. Er schenkt neues Leben, ewiges Leben. Das nennen wir Bekehrung oder eben Wiedergeburt. Es bedeutet, Gott wirklich kennenzulernen und zu erfahren, wie Gott uns zu seinen Kindern macht. Indem wir zuerst eine neue Stellung bekommen. Gerechtfertigt. Gerecht gesprochen. Das bedeutet, unsere Sünden sind vergeben, weil Jesus Christus unsere Stelle eingenommen hat am Kreuz von Golgatha. Er hat bezahlt am Kreuz für unsere Sünden, für unsere Schuld. All das, was uns unseren Tod verdient hat, hat Christus bezahlt am Kreuz, in dem er gestorben ist. Und mit dieser neuen Stellung, er stellt uns als Kinder Gottes. Und mit dieser neuen Stellung als gerecht gesprochene verändert Gott auch unsere Haltung. Unser Herz wird neu, unser Wille, unsere Liebe, Gott zu Gott und zu den Menschen, unsere Hoffnung, unser Verständnis. All das, was uns betrifft, unser inwendigen Menschen, unsere Seele, all das wird neu. Gott schafft etwas wirklich Neues in uns, da wo er uns Buße gibt und Glauben, da wo er uns mit Christus verbindet. Und viele Menschen würden Jakobus hier gerne korrigieren und sagen, Jakobus, du hast dich geirrt. Hier müsste es heißen, nach unserem Willen und nach unserer Entscheidung hat Gott uns geboren. Müsste es nicht so heißen? Aber das steht hier nicht. Und das soll hier auch gar nicht stehen. Es ist der Wille Gottes, seine liebevolle Erwählung, sein Plan und Ratschluss, der dazu führt, dass Menschen wie du und ich zum Glauben an Jesus gekommen sind. Oder du vielleicht noch gläubig werden kannst. Es ist der gute Wille Gottes. In dem neuen Leben, das Gott schenkt, zeigt er seine überragende Güte und Treue. Denn wir haben es nicht verdient, es uns nicht selbst zuzuschreiben. Niemand hat Gott dazu veranlasst, ihm neues Leben zu geben. Es war allein Gottes eigener guter Wille. Nach seinem Willen hat er uns geboren. Jakobus erinnert die Gemeinde daran, um zu zeigen, ich weiß, ihr macht gerade schwere Zeiten durch. Und ihr seht die Güte Gottes nicht mehr so klar, wie ihr sie mal gesehen habt, wie ihr es mal erlebt habt. Aber denkt daran, Gott hat euch neues Leben geschenkt. Und das war keine Willkür. Sondern als ihr die Predigt des Evangeliums hörtet, als ihr das Wort der Wahrheit gehört habt und aufnehmen konntet, da war es der gute Wille Gottes, dass ihr zu Kindern Gottes werden solltet. Dass ihr diese Wahrheit aufnehmen könnt, dass euer Leben neu wird. Das war der Wille Gottes. Das war der Plan Gottes. Und ihr glaubt nur deswegen an Gott, weil er euch neu geboren hat, weil er euch Glauben geschenkt hat, weil er eure Ohren geöffnet hat, das Wort der Wahrheit, die Predigt des Evangeliums zu hören und aufzunehmen und zu verstehen. Ihr glaubt, weil er euch seinen Geist geschenkt hat, der euch neu gemacht hat. Und wisst ihr, warum das so tröstend ist? Das gute Werk, das Gott beginnt, das führt er auch bis zum Ende aus. Wir erleben viele Dinge in unserem Leben. Wir fangen sie an und können sie nicht zu Ende bringen. Wir gehen mit großem Elan und Engagement heran und denken, jetzt können wir es schaffen. Und plötzlich geht alles schief und wir können es nicht zu Ende bringen. Aber wenn du zum Glauben gekommen bist, dann hat Gott dir nicht das gegeben, was du unbedingt wolltest. So wie so manche Eltern, die den Kindern mal was geben und sagen, okay, ja, du wirst schon sehen, dass es nicht klappt. Versuch's doch. Sondern Gott, er hat dir neues Leben geschenkt, weil er es wollte. Und sein Wille verändert sich nicht. Genauso wenig wie sein ganzes Wesen. Bei ihm ist keine Veränderung. Sein Wille verändert sich nicht. Wenn du also wiedergeboren bist, wenn du wahrhaftigen, lebendigen Glauben und Gemeinschaft mit Gott bekommen hast, dann wird er sich nicht von dir abwenden. Dann hat er jeden Tag Gutes mit dir im Sinn. Jeden Tag. Nicht nur, weil du es dir wünschst, nein, weil es auch seinem souveränen, unveränderlichen, erhabenen, unwandelbaren Willen entspricht. Das ist tröstend. Das ist ermutigend. Es gibt nichts Festeres in dieser Welt als den Willen Gottes. Es gibt nichts Zuverlässigeres in dieser Welt als zu wissen, Gott will es. Gott führt seine Güte in Treue aus bis zur Vollendung. Nichts und niemand kann ihn hindern. Jakobus, er weist darauf hin, Gott hat euch wiedergeboren. Und vielleicht habt ihr das Gefühl, gerade läuft alles schief. Aber allein das kann euch ermutigen. Gott wird euch nicht verlassen. Er wird zu Ende führen, was er angefangen hat. Dieses gute Werk. Und Jakobus gibt noch einen Hinweis. Wenn Gott dir neues Leben geschenkt hat, dann hat er auch eine gute Absicht mit dir. Damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Nachdem das Volk Israel im Alten Testament das Land Kanaan empfangen hat, auch als eine Gabe von Gott, da sollten sie jedes Jahr zu Beginn der Ernte die ersten Früchte des Feldes zum Tempel bringen, als Opfergabe. Warum? Es sollte sie daran erinnern, das ganze Land und alles, was in dem Land ist, all die Felder, all die Früchte, sie gehören dem Herrn. All das Gute, was die Israeliten empfangen können, es ist eine Gabe von Gott. Ihm gehört es. Und die ganze Ernte ist von Gott, aber zum Genuss der Menschen. Und das macht sie dankbar. Das sollte sie daran erinnern, oh, wir erleben so viel Gutes von Gott. Das Opfer ist ein Zeichen dafür, alles gehört Gott und ich schulde ihm Dank dafür. Aber es ist auch ein Zeichen der Hoffnung. Dankbar für das Gute, was Gott im Laufe der Ernte noch geben wird. Also die ersten Früchte, die Erstlingsgaben sollten sie bringen. Und das war ein Anzeichen, es kommt noch mehr. Sie brachten es nicht am Ende der Ernte, sondern am Anfang, weil sie wussten, Gott ist treu. Wenn ich hier die Erstlingsgaben gebe, ich weiß, es folgt noch eine weitere Ernte. Gott wird weiter versorgen. Jakobus nennt nun die Gläubigen, er nennt die Gläubigen selbst Erstlingsgaben oder Erstlingsfrucht der Schöpfung Gottes. Und das erinnert sie daran, ich gehöre nicht mir selbst. Ich lebe nicht für mich selbst, sondern mein ganzes Leben, es gehört doch eigentlich dem guten Gott. Ehre und danke ich eigentlich Gott nicht nur für mein Leben und für das Gute, das ich empfange in meinem Leben, sondern danke und ehre ich Gott auch mit meinem Leben? Kannst du das sagen? Dass du eine Erstlingsfrucht bist, dass dein Leben darauf hinweist, Gott ist gut. Oder ist mein Kummer und meine Traurigkeit eigentlich ein selbstsüchtiges Murren, stolze Unzufriedenheit? Gott hat dir neues Leben gegeben. Du bist eine Erstlingsfrucht zu seiner Anbetung. Gott hat dich geschaffen, damit du ihn verherrlichst und dich an ihm erfreust. Paulus, er verwendet dieses Bild der Erstlingsgabe auch öfters für die ersten Bekehrten in einer Region oder aus einem Volk. So wie die Erstlingsgabe der Anfang der Ernte ist, so weist es darauf hin, dass noch mehr kommt, dass dem noch etwas folgt. Gibst du Zeugnis von dem Wort der Wahrheit, von der Güte Gottes in Jesus, durch den du neues Leben empfangen hast? Gibst du das weiter? Bringt dein Leben Frucht? Zeugst du von der Freude und der Zuversicht, die darin besteht, dass du Gott kennst, selbst wenn die ganze Welt sich bewegt und überall hin Schatten wirft? Selbst wenn nicht alles so licht und fröhlich ist in deinem Leben, zeugst du davon, bekennst du die Güte Gottes, sodass andere dich anschauen können und sehen, ach, woher hast du deine Festigkeit? Woher hast du deine Hoffnung? Wer ist es, der dich hält? Lass dich gebrauchen, in deiner Region, in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, das Wort der Wahrheit zu bezeugen. Frage nicht nur nach dem Guten für dich, sondern auch, wie du zum Guten dienen kannst. Und hier steckt noch ein Hinweis auf das ewige Himmelreich drin. Die Gläubigen sind die Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe. In der ersten Schöpfung war der Mensch geschaffen am letzten Tag. Am sechsten Tag, nachdem Gott Himmel und Erde und alle Tiere und so weiter geschaffen hat. In der neuen Schöpfung beginnt Gott andersherum. Er beginnt mit einer neuen Menschheit. Die Erstlingsfrucht sind Menschen, die wiedergeboren werden zum Glauben. Kinder Gottes. Und er vollendet die Schöpfung mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Die neue Schöpfung ist andersherum. Erst erlöst er die Menschen. Und die ganze Schöpfung wartet auf die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wenn all die Vergänglichkeit weggetan wird und Gott in Herrlichkeit aufrichtet einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und er macht alles gut. Er führt in sein ewiges Himmelreich, wo es keine Dunkelheit mehr geben wird. Keine Nacht mehr, heißt es in der Offenbarung. Keine Schattenseiten. Keine Schattenseiten. Wo nichts den Blick auf die Güte und Treue Gottes mehr trübt. Wo nichts uns von der Freude und Zufriedenheit an Gott mehr abbringen kann. Aber wo wir nicht aufhören werden, Gott immer besser kennenzulernen. Und uns immer mehr an ihm zu erfreuen. Glaube an Jesus. Und du wirst auch die herrliche Vollendung der Neuschöpfung sehen, wo es kein Leid mehr gibt. Und genau diese Perspektive, da wo sich alles um Gott dreht und seinen Heilsplan und seine Absicht und sein Wirken, wie er beginnt in uns, in unserem Herzen, in unserem inwendigen Menschen und es alles ausführt in eine vollkommene Herrlichkeit. Das sollte unser Blick sein, auch in Zeiten von Dunkelheit und Trübsal. Denn Gott ist gut und treu. Und er hat uns nach seinem Willen neu geboren zum Leben. Daran halte fest. Und wenn du Gott nicht kennst, dann dann gib dir keine Ruhe, sondern flehe darum, Herr, schenke mir Jesus. Schenke mir deinen Heiligen Geist, dass ich neu werde. Schenke mir neues Leben. Du brauchst nichts mehr in dieser Welt. Und wenn du ihn hast, dann baue dein Leben auf ihn. Blicke auf ihn, auch in Zeiten von Dunkelheit. Ja, freue dich an ihm und halte fest. Und darum, irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Amen.